Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geld- und Bier-Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und das ist der Herr Dominik Zörer, der sich nicht zusammenreißen kann und schon vorher Bier trinken muss. Ja, so. Disziplin, junger Mann, gell? Disziplin. Wir haben gehört, du wirst bald 40.
Ich bin am Feiern.
Im Jänner wirst du 40, da braucht man doch eben nicht 6 Monate vorher feiern, das ist unfassbar. Nein, aber wie immer, der Hinweis auf den Disclaimer natürlich, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Wir werden heute wahrscheinlich nicht über Wertpapiere reden, aber deswegen braucht man da auch nicht besonders viel dazu sagen. Aber wir werden über Risiko plaudern, wir werden über Chancen plaudern und wir werden darüber plaudern, dass es gewisse Ratios gibt, auf die man schauen soll, dass es gewisse Hedges gibt. Wir werden über Zinsen plaudern und die Gefahren und Chancen für die Wirtschaft. Wir werden über Price Action, Volumen Action plaudern und wir werden eine riesige Prediction wieder abgeben. Hoffentlich merken wir uns die ganzen Predictions
dann auch. Ich wollte gerade sagen, wen hast du eingeladen, der das
bald sitzt hier ein neuer Gast im Geld- und Bier-Podcast, wenn du so weitermachst. Gell, ja. Und diese Folge ist voraufgezeichnet, weil du ja zum Ausstrahlungszeitpunkt, du Awatzen,
in Barcelona. Ich bin feiern.
Prost.
Prost. Tschüss.
Das ist unfassbar. Der Mensch ist nur am Trinken.
Das ist ja nicht wahr. Das ist eine Lüge, bitte. Das halten von jedem.
Alles gut, alles gut. viel Spaß in Barcelona
Dankeschön.
Auch. Danke, dass du mich gefragt hast, ob ich mitkommen will. Das ist unfassbar. Nein, du bist Poltern, ne?
Ich bin Poltern, ja.
Ja. Wann ist die Hochzeit?
Im September, aber dann bin ich nicht da, dann bin ich leider mit der Familie in Kroatien.
Okay, na bitte. Okay, also heute geht's um Risiko. Vielleicht, Dominik, magst du mal ein bisschen drauf eingehen. Du sagst, Risiko wird zurzeit nicht adäquat bewertet und du sagst auch, an der Börse gibt es eine Missbalance zwischen Chance und Risiko und die muss man halt suchen.
Genau.
Und ja, erklär mir einfach mal, was es für
also
dich bedeutet.
Also meine Grundaussagen, jetzt mal ganz plakativ in den Raum gestellt und ich bin mir sicher, dass du mir da auch recht gibst, ist, dass wir als Kapitalanleger, als Investoren, dass wir dafür bezahlt werden, Risiko adäquat zu bewerten. Und dass es immer ein Chance-Risiko-Verhältnis gibt. Es gibt keine Rendite ohne Risiko. There is no free lunch, Warren Buffett. Und dementsprechend muss ich immer die Rendite in den Vergleich zum Risiko setzen. Und dann habe ich ein CAV, beim Trading ganz, ganz wichtig zum Beispiel. Dann weiß ich, welche Chance, welche Upside ich habe, welches Risiko nach unten ich habe und dementsprechend kann ich einen Trade auch bewerten. Das ist jetzt so die Basis, auf der ich alles aufbaue. Und meiner Ansicht nach, seit 2008, 2009, 2010, für mich war es seit 2012, Nullzinsphase, Negativzinsphase, Niedrigzinsphase, haben wir, oder ich sage es immer ganz plakativ, sind mir die Risikomanager weggestorben. Weil jeder, der gesagt hat, ja, wir haben Risiko, Geld kostet was zum Beispiel, Kredit, es gibt Zinsen, Geld kostet was, die haben da nicht recht bekommen. Die Märkte sind immer weiter gestiegen, wir sind im 17-jährigen Bullenmarkt. Mit einem kurzen Corona-Dip. Und bei der Dip war so die eine Mentalität, wo man sagt, okay, ja, jeder Rücksetzer ist kaufenswert und die Leute haben bis jetzt recht bekommen. Und das hat bis jetzt immer gestimmt. Und ich warne halt davor, dass man sagt, das ist das neue Investmentumfeld. So funktioniert die Börse, weil das ist nicht so. Wir leben seit 2008 in einer Anomalie der Wirtschaft und des Aktienmarktes. Das ist meine ganz klare Aussage dazu. Negativzinsen, negative Euribor für Kredite zum Beispiel, das ist eine Anomalie, das ist nicht die Regel. Und ich halte ja viele Vorträge und ich höre immer wieder Investoren, vor allem beim Immobiliensektor, die Leute, die sagen, ja, die Zinsen sinken jetzt wieder, jetzt gehen wir endlich wieder auf Null und wir machen wieder so weiter wie vorher. Und ich denke mir die ganze Zeit, man kann es nicht ausschließen. Natürlich ist es möglich, dass es passiert, dass wir wieder auf Null gehen und dann ewig so weitermachen. Und die Schulden immer weiter durch die Decke wachsen und so weiter. Aber da hat meiner Meinung nach keine Ahnung von Geldtheorie, von Ökonomie, dass man da sagt, okay, was macht das mit der Wirtschaft, was macht das mit der M2-Geldmenge, mit den Schulden, mit der Inflation. Wie gesagt, mein Conclusion ist, dass man sich da die letzten 15, 20 Jahre in sklerotische Bedingungen begeben hat und Negativzinsen ein Versuch war, wo keiner sagen kann, was das für Auswirkungen hat, weil und jetzt rede ich eh schon lang und lasse dich mal zu Wort kommen. Einen Punkt vielleicht noch. Negativzinsen sind halt, sie incentivieren zu Fehlallokation von Kapital.
Ja.
Wenn du eine Firma hast, die irgendwas produziert, was keiner braucht oder was keinen Absatzmarkt findet, dann wird die normalerweise am Kapitalmarkt ausgespült, weil sie keinen Absatzmarkt findet, ihre Produkte nicht verkauft und dann Insolvenz anmelden muss. Nach Schumpeter die freie Zerstörung der Märkte. Und bei Negativzinsen ist es so, dass sich die kostenfrei am Kapitalmarkt refinanzieren kann und am Leben bleibt. Und so schaffst du halt über Jahre und Jahrzehnte ein Umfeld von Zombie-Firmen, nach Dr. Markus Krall, der das halt gerne betitelt hat, immer so, sklerotische Bedingungen, wo du halt nur mehr Firmen hast oder immer mehr Firmen, die diese 5%, die jedes Jahr ausscheiden vom Kapitalmarkt, Insolvenz, die sind weg. Es ist 0%. Und dementsprechend akkumulieren sich diese Firmen, weil sie die immer refinanzieren können und dann hast du irgendwann 20%, 30%, 35% an Firmen, die nichts mehr produzieren, nur mehr Humanressourcen und Kapital allokiert in diese Dingen. Und das ist eine Fehlallokation an Kapital, die dann freigesetzt wird, wenn die Zinsen wieder steigen. Und das sehen wir gerade. Deshalb steigen die Insolvenzzahlen so durch die Decke.
Absolut. Und das ist verschärft worden, meiner Meinung nach, durch die Pandemie, ja. Durch die ganzen Förderungen.
Genau.
Weil dann jeder Steppenunternehmen gefördert worden ist. Wurscht wie profitabel, wurscht wie unprofitabel, vollkommen egal. Was beides ja komplett sinnbefreit ist für mich.
Corona-Maßnahmen mit der Gießkanne ausgeschüttet, ne?
Ganz genau. Also zumindest hier in Österreich und wahrscheinlich ja. Auch weltweit. Helikoptergeld hat es ja wieder gegeben in den USA.
Ja,
auch
genau,
also das sind ja Dinge, die da nicht gut sind und deswegen wundert es mich nicht, ich glaube auch, dass wir erst am Anfang der Insolvenzwelle stehen.
Also sehe ich auch so.
Also das ist definitiv so und wie du sagst, halt Chancen und Risiken zu bewerten. Ich glaube, das ist die Aufgabe jedes Menschen, der an der Börse ist und vor allem eben, und das glaube ich ist der Kapitalfehler und das hat der Bullenmarkt halt jetzt gelehrt oder viele, die im Bullenmarkt jetzt hineingekommen sind in dieses Thema, glaube ich, die haben halt gelernt, dass man mit Risiko für Risiko belohnt wird. Und die haben meiner Meinung nach nicht gelernt, das Risiko richtig zu bewerten. Und das ist das Problem, was du aber brauchst am Kapitalmarkt, weil wenn du Risiko eingehst und immer nur die Chancen siehst, mehr oder weniger, und nicht die Risiken, genau. Dann wird es dich irgendwann am Scheißer hauen. Ja, und das ist der Bärenmarkt, der da jetzt vor kurzem war, hat es eh schon gezeigt, dass da schon viele Privatanleger aus dem Markt gespült wurden und der Rest wird kommen, wenn der nächste Black Swan kommt. Ja? Und das ist das große Problem. Und ich muss mich immer, glaube ich, an der Börse, ich muss jetzt nicht immer nach dem Worst-Case-Szenario gehen, aber ich sollte das Worst-Case-Szenario immer im Hinterkopf haben, um gewappnet dafür zu sein. Ja. Und das ist das große Problem daran. Und da gibt es auch Möglichkeiten, das zu tun, logischerweise. Aber ich glaube halt, dass du lernen musst, auf beides zu schauen, aber zuerst auf das Risiko und dann auf die Chance. Ob das jetzt im Globalen ist oder ob das mit den eigenen Trades so ist. Ich schaue bei meinen eigenen Trades immer zuerst, was ist das Risiko dieses Trades und bevor ich aufs Risiko nicht geschaut habe, interessiert mich die Chance überhaupt nicht. Und das ist das Chancen-Risiko-Verhältnis auch, das viele kennen wahrscheinlich, auf das man einfach achten muss. Ja.
Du bist ja professioneller Trader und du machst das schon wirklich sehr, sehr lange und vielleicht kannst du da jetzt noch neben dem CRV auch noch eingehen, kurz für uns, wie das ist, wenn ich, warum es wichtiger ist, die Downside zu minimieren, als die Upside zu maximieren. Wie ist das wirklich, wenn ich jetzt einen Losing Streak zum Beispiel habe und ich verliere, sagen wir mal, 50% von meinem Account? Kannst du das vielleicht kurz aufschlüsseln für die neu dabei sind?
Ja, definitiv. Also wenn du 50% von deinem Kapital verlierst, dann musst du ja 100% machen, um das wieder aufzuholen. Ne? Und das ist ja auch der erste Kapitalfehler, dass das die meisten gar nicht so im Schirm haben. Ja, weil die meisten sagen, wenn ich 50% verliere, muss ich nur 50% machen, dass ich wieder gut werde. Die Rechnung geht halt nicht auf. Ne? Und das Problem ist, wenn du für viele Privatanleger, ich habe auch viele davon mit vielen davon Kontakt, und das ist halt einfach, wenn du dann... du versuchst das natürlich auszugleichen und du versuchst mehr und mehr Risiko zu gehen, weil du sagst, ja, ich habe jetzt da diese Verlustserie gehabt, wie du gesagt hast. Du willst das aufholen, gehst halt noch mehr Risiko, um schnell aufzuholen, und das ist genau der Teufelsweg eigentlich. Und deswegen solltest du halt einfach zuerst einmal schauen, was mache ich. Ja, also wenn ich 10 Loser-Trades in Serie habe, dann ist einmal für mich Trading-Pause angesagt. Mhm. Ja, und nicht Rache-Trades. Und das ist halt das, was wichtig ist. Und da ist es halt, das eigene Mindset zu kennen, die Emotionen an der Börse zu kennen, wie zum Beispiel Gier, Angst, Hoffnung, Frust, ja, das sind die 4 größten, das zu kennen, ist halt wichtig, und das kannst du halt nur kennen, wenn du schon eine gewisse Zeit am Markt bist. Ja. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, wenn ich zu einem Zeitpunkt an den Markt komme, wo die Märkte nur und nur und nur und nur steigen. Ja. Du denkst, das ist normal. Ja. Und dann, und wenn irgendwann ist es aber nicht nur normal, und dann bist du sofort weg. Ja. Oder vielleicht noch schlimmer, dass du dann wirklich, wirklich gegrillt wirst von den und das ist halt was, glaube ich, ganz, ganz fürchterlich ist. Und da muss man definitiv drauf schauen. Also bei jedem Trade auf das Chancen-Risiko-Verhältnis schauen, auch die Portfolio-Allokation schauen, auch zu schauen, wie bin ich in gewissen Sektoren also wenn ich jetzt nur Tech-Aktien habe zum Beispiel, ja. Dann ist ja auch ein Klumpenrisiko im Endeffekt. Ja. Welche Sektoren bin ich? Wenn ich Optionen trade, bin ich über die Verfallstage diversifiziert. Also jeder spricht ja immer von diversifizieren, aber ich kann mich halt nicht nur diversifizieren, indem ich 100 Aktien habe, sondern ich muss mich in den Sektoren diversifizieren, ich muss mich, wenn ich Optionen trade, in den Verfallstagen diversifizieren, ich muss mich auch long oder short, ich habe zum Beispiel immer als Trader long und short, in der Regel, also es ist ganz, ganz selten, dass ich nur long oder nur short bin, dass dann eher, wenn sagen wir, der Markt abstürzt, dann sind natürlich die Longs schnell ausgestoppt und die Shorts laufen weiter. Aber ich bin in der Regel zumindest immer, sage ich jetzt mal, ein Viertel Short und drei Viertel Long, dass ich zumindest nach unten halt auch was mitnehmen kann.
Strategiediversifikation.
Strategiediversifikation, richtig, genau.
Jurisdiktionsrisiko-Diversifikation.
Ja, absolut, ja.
Währungsrisiko-Diversifikation.
Genau, das ist alles.
Du kannst auf so vielen Schichten und Ebenen diversifizieren.
Ja.
Also nur weil du mehrere Aktien hast im Portfolio, heißt
das
nicht, dass du diversifiziert bist.
Das ist gar nichts, Übrigens gilt auch für ETFs.
Asset-Klassen-Diversifikation.
Ja, genau, so ist es. Also, also da muss man halt ein bisschen sich damit beschäftigen, ein bisschen aufpassen drauf. Und zwar ich weiß nicht, ob es die Wüstenrot gibt es auf jeden Fall noch. War das die Wüstenrot? Rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Dieser Werbespot, da bist du zu jung
dafür. Ich habe keinen Fernseher.
Ja, das war vor Jahren im Fernsehen, ich habe auch keinen, wie du siehst. Also wirklich rechtzeitig drauf schauen. Also es ist natürlich so ein Thema, mit dem beschäftigt man sich. Wer beschäftigt sich im Leben gern mit Worst-Case-Szenarien? Aber man sollte sie halt am Schirm haben, weil der nächste schwarze Schwan, der kommt bestimmt.
Absolut. Natürlich irgendwann, wir wissen natürlich nicht, wann er kommt oder wie er sich manifestieren wird, was genau der nächste schwarze Schwan ist, aber er irgendwo schwimmt um und um,
absolut,
er wird uns besuchen.
Ja.
Das bedeutet nicht, dass man permanent in Angst leben muss. Das wollen wir gar nicht sagen damit. Aber trotzdem ist es das Wichtigste an der Börse, die Risiken zu identifizieren und dann zu evaluieren und einzuschätzen und zu quantifizieren. Es gibt diese Risk-Management-Matrix, ne, wo man sagt, Eintrittswahrscheinlichkeit und dann Impact, wenn es wirklich eintritt. Und so kann ich das wirklich machen. Ich sage, wenn ich irgendein Risiko identifiziere, das für mich eine Eintrittswahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, 0,1% hat, aber das wiped meinen kompletten Account aus, also die Magnitude ist einfach so hoch, dann muss ich das halt trotzdem in Betracht ziehen.
Ja, absolut.
Dann muss ich halt sagen, okay, ich habe eine 0,1%ige Chance, dass ich komplett bankrott bin. Ne? Wie gehe ich mit dem um? Wenn ich dann zum Schluss komme, ich schiebe das Risiko auf die Seite, weil es interessiert mich nicht. Ich sage, die Chance ist so gering, ich glaube nicht, dass es sein wird. Okay, dann ist es halt auch eine Entscheidung. Aber ich muss zumindest drüber nachdenken.
Ja. Und vor allem darf ich nicht weinen, wenn es dann eintritt. Ne?
Genau, richtig, ja. Weil ich habe mich aktiv dafür entschieden, es auf die Seite zu schieben. Oder ich sage, ich bemesse dem dann wirklich eine Relevanz und sage, okay, dann hedge ich mich halt in irgendeiner Form dagegen.
Ja. Also immer wenn so Leute sagen, die Börse ist nichts für mich, die es einmal probiert haben, das ist nichts für mich, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass Chancenrisiko falsch eingeschätzt wurde und dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich mich einfach mit dem Thema zu wenig beschäftigt habe. Weil ganz ehrlich, müsstest du einen Börsenführerschein machen, bevor du die erste Aktie kaufen kannst.
Einen Hundeführerschein gibt es auch.
Es gibt einen Hundeführerschein, es gibt einen PKW-Führerschein, es gibt so viele Führerscheine. Also es ist definitiv was, womit man sich beschäftigen sollte.
Einen Computerführerschein gibt es auch.
Ja. Ich bin drin. Aber es gibt nicht nur das, Dominik, es gibt ja auch Kennzahlen, wie zum Beispiel das Sharpe-Ratio. Magst du mal vielleicht ein bisschen auf Kennzahlen eingehen?
Ja, Sharpe-Ratio und Sortino-Ratio, das sind Dinge, die wenigsten kennen. Das sind Portfolio-Kennzahlen, die risikoadjustierte Rendite rechnen. Und zwar, ich gehe in so viele Gespräche mit Retail-Investoren oder auf irgendwelchen Investoren arbeiten und dann sagen die alle, oder mir wird oft an den Kopf geworfen, weil ich ja sehr stark in Edelmetallen investiert bin, an Gold zum Beispiel. Sag ich, ja, aber Bitcoin hat 600% gemacht und Gold hat sich jetzt verdoppelt in den letzten 3 Jahren. Was willst du mit Gold, ne? Und das ist für mich der schlimmste Äpfel-Birnen-Vergleich, den man machen kann, weil die Leute immer nur von Rendite reden. Ein purer Rendite-Vergleich, ein für alle Mal, für alle, die zuschauen. Ein purer Rendite-Vergleich hinkt, der macht keinen Sinn, das ist Äpfel-Birnen. Ich kann nicht die Rendite von Gold mit einer Rendite von Bitcoin vergleichen, sondern ich muss das Risiko adjustieren. Ich habe eine ganz andere Volatilität, eine ganz andere Schwankungsbreite bei Gold als bei Bitcoin. Ich habe eine ganz andere Volatilität. Ich habe, das sind einfach komplett verschiedene Assets. Das eine ist Risk-On, das andere ist Risk-Off. Die gehen in der Korrelation diametral auseinander. Und wenn ich jetzt wirklich das Risiko in Form einer Schwankungsbreite oder Standardabweichung nehme und das quantifiziere und die Rendite über einen gewissen Zeitraum rechne und das ins Verhältnis setze, dann mache ich diese Kennzahlen vergleichbar.
Ja.
Dann sage ich, ich mache diese Rendite bei dem Risiko. Weil wenn jetzt irgendwer zu mir kommt und sagt, er macht 600% in Bitcoin und ich mache nur 100% in Gold und sagt, deshalb ist Bitcoin besser, dann sage ich zu ihm, okay, dann gehen wir ins Casino, dann mache ich 100%, wenn wir auf Rot setzen und wir reden einfach gar nicht über die Downside. Wir reden gar nicht darüber, dass ich Geld verlieren kann dort. Dann habe ich eine unendliche Rendite. Und das ist halt, deshalb hinkt dieser Vergleich, wenn man das Risiko nicht einbezieht in einer Asset-Klasse. Und dieses Sharpe-Ratio und das Sortino-Ratio machen das eben vergleichbar. Und jetzt, um dann trotzdem die Krypto-Fans noch zu befriedigen, Bitcoin hat über den ganzen Rechnungszeitraum das beste Saldino-Ratio von allen Asset-Klassen. Und deshalb bin ich auch ein Freund von Kryptowährungen, dass man sagt, sie gehören ins Portfolio. Die Frage ist halt die Portfolio-Gewichtung. Und da bin ich halt dann da eher der Meinung, dass man da nach Alter geht und nach einem Risikoaversion, wie viel man da wirklich dann ins Portfolio hängt. Übrigens keine Anlageberatung natürlich.
Ja.
Aber das ist so meine Meinung. Aber ganz, ganz wichtig ist immer, wenn ihr Asset-Klassen vergleichbar machen wollt, müsst ihr mit risikoadjustierter Rendite rechnen, weil alles andere macht keinen Sinn.
Ja, absolut, absolut. Vielleicht eine Kennzahl, die mir auch gefällt, MAR-Ratio.
Ja.
Auch ganz gut, wenn man sich ins eigene Depot schaut, beziehungsweise ja, wenn man es noch aufgeschlüsselt hat nach Strategien, die man tradet möglicherweise. Noch besser, das ist das Verhältnis von jährlicher Rendite zum maximalen prozentualen Kapitalrückgang. Mhm. Und das sollte definitiv über 1 liegen. Je weiter über 1, desto besser.
Ja.
Und auch das ist so, wenn man sich mal Gedanken drüber macht und wirklich sich hinzusetzt und mal seine Trades dann anschaut und so weiter, dann sollte das halt auch passen, weil ja, so ein Hin und Her macht Asche leer. Ist definitiv auch was, so ein guter Spruch, glaube ich. Ja.
Absolut, ja.
Genau.
Was man vielleicht zum Sharpe Ratio noch sagen kann, weil das Sharpe Ratio wird bei einigen Fonds und ETFs auch ausgewiesen. Das heißt, das kann man sich im Prospekt anschauen, wie das Sharpe Ratio über ein Jahr ist, über 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre und so weiter. Und wenn das Sharpe Ratio unter 1 ist, bedeutet das quasi, dass ich zu wenig Rendite für das gemachte Risiko, für das Risiko, was ich eingehe, zu wenig Rendite bekomme. Und alles über 1,0 bedeutet halt, für das Risiko, was ich eingehe, bekomme ich eigentlich mehr Rendite. Also kann man sich über gewisse Zeiträume bei ETFs zum Beispiel schon schlau machen. Hat dieser ETF jetzt, weil die meisten Leute schauen auf die Performance, der hat letztes Jahr 30% gemacht, der hat letztes Jahr 60% gemacht, die letzten 5 Jahre 120% gemacht. Und das hinkt aber, wenn man die Drawdowns nicht mit einrechnet. Und dementsprechend bin ich da ein großer Freund von risikobereinigten Kennzahlen.
Ja. Du hast auch im Vorgespräch geplaudert drüber, und auch jetzt im Gespräch schon gesagt, dass es ja lange Zeit negative Zinsen gegeben hat, beziehungsweise gar keine Zinsen halt einfach. Magst du so ein bisschen den Zusammenhang erklären, was bewirken denn negative Zinsen in der Wirtschaft?
Ja, so negative Zinsen, wie gesagt, das ist halt eine absolute Fehlallokation von Kapital, also incentiviert zur Fehlallokation von Kapital, und das ist halt ein großes Problem. Also wir gehen da wirklich in sklerotische Bedingungen hinein, wo wir halt die Zombifizierung der Wirtschaft quasi vorantreiben. Das ist halt ein meiner Ansicht nach ein großes Problem. Also du kannst halt alles finanzieren, was keinen Sinn macht, und dementsprechend geht das halt alles in eine Richtung, die Kapital bindet, aber nicht produktiv ist. Und das führt halt eigentlich, ja, zum Abschwung der Wirtschaft irgendwann unausweichlich.
Absolut, ja, so ist es. Ja, und was für mich noch wichtig ist zu erwähnen, auf jeden Fall in diesem Zusammenhang, wie der Dominik hat es eh schon gesagt, jetzt nicht Panik schieben oder sonst irgendwas. Es zählt halt immer die Price Action, es zählt immer die für mich Price und Volumen Action. Das ist definitiv das, was zählt. Und auf das immer zu achten und auch zu schauen, in welchem Zyklus bin ich gerade. Ja? Also bin ich in Phase 1, 2, 3 oder 4. Das ist in der Regel natürlich im Nachhinein immer leichter zu beurteilen, ja, als vorher, klarerweise. Ich glaube schon, dass wir momentan in einer Phase 3, in der Phase 3 sind, ja, also in der Distributionsphase, definitiv. Und dass wir halt jetzt noch einmal, wir haben es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge besprochen, noch einmal so einen Tipp nach oben nehmen, noch mal die All-Time-Highs uns ein bisschen anschauen werden und dann möglicherweise dann der finale Abverkauf kommt. Und mit finale Abverkauf meine ich jetzt nicht, dass wir wieder zurückgehen auf 1000 oder auf 2000 im SPX, das meine ich damit nicht, sondern dass wir einfach dann einen Zyklus haben, wo eben die Trendphase nach unten geht, sprich wo wir einen Abwärtstrend haben, wo sich dann wieder ein Boden herausbildet und wo wir dann zum nächsten Aufwärtsschwung ansetzen. Das ist das, was
da... Der Markt bereinigt sich halt wieder. Das sind ganz normale Marktmechaniken, dass und da sind wir auch wieder beim Mean-Reversion-Trade, dass halt diese Welle oszilliert um den Median, um den Mittelwert. Ne? Wir sind halt extensiert, wir sind teuer. Buffett-Indikator ist wieder auf über, weiß ich nicht wie viel Prozent, über der zweiten Standardabweichung. Schlagt auch wieder Alarm. Wir sind in den Value-Kennzahlen extrem hoch. Natürlich kann das Momentum anhalten. Wir können noch weiter steigen auch. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Vor allem nominal, wenn wir sagen, wir erhöhen die M2 Geldmenge wieder, wir drucken wieder neues Geld, können wir nominal weiter wachsen. Und das geht's überhaupt nicht. Aber das muss man dann risikobereinigen. Das muss man dann eben auch inflationsbereinigen. Und das machen auch die wenigsten. Ich habe jetzt wieder mit vielen Immobilieninvestoren geredet. Habe denen gesagt, ja, dass sich halt Gold besser entwickelt hat als Immobilien die letzten 4 Jahre. Wollten sie natürlich nicht hören. Und Immobilien haben, also roundabout, wenn man es jetzt, kommt jetzt natürlich auf die Lage an und Mikrolage, im ersten Bezirk hat sich natürlich nichts verändert in Wien. Aber generell sind Immobilien 15% gesunken die letzten 2, 3 Jahre. Wenn du es inflationsbereinigst, eigentlich um 25-30% gesunken vielleicht. Und Gold hat sich halt verdoppelt, ne? Und ich bin ein großer Freund eben auch von Asset-Klassen-Ratios, und deshalb habe ich so ein Immobilien-zu-Gold-Ratio, zum Beispiel. Und da sehe ich halt, welche Asset-Klasse performt in Relation zu anderen besser. Ne?
Absolut.
Und, ja. Genau, also ich muss ja nicht immer alles Euro denominieren.
Ja, absolut. Ja. Und ich kann nur aus Erfahrung sprechen, ich habe schon den einen oder anderen Crash hinter mir in meiner Börsenkarriere. Also da waren einige dabei, wirklich einige. Und auch einige katastrophale. Zumindest wenn man mittendrin ist, hat sich's katastrophal angefühlt. Nachher, wenn man sich die Charts anschaut, im Nachgang, wo dann der Markt wieder Jahre nach oben gegangen ist, ist alles kein Problem. Das Problem ist halt immer, dass du, wenn du den Chart nach hinten liest, und das ist auch was ich in einem letzten Podcast von Mission Trading Podcast besprochen habe, wenn du den Chart immer nach hinten liest, wirst du nie lernen, ihn nach vorne zu lesen. Und das ist halt immer, wie fühle ich mich in einem Crash, wie mache ich es? Kann ich wirklich dann zum Beispiel, wenn das Blut die Straßen runterfließt, wie man schon schön sagt, kann ich dann wirklich dann kaufen? Mhm. Oder bin ich doch derjenige, der Angst hat und so weiter? Also da gehört dann viel dazu. Und gerade das Chancen-Risiko-Verhältnis in einem Crash oder sagen wir so, wenn der Crash im Gange ist und so sich ein bisschen Bodenbildung abzeichnet, habe ich hervorragende Chancen-Risiko-Verhältnisse wieder. Also da kann ich wieder davon profitieren. Und das ist halt was ich immer am Schirm haben muss, ja.
Was ja auch super ist, vielleicht noch, um das noch zu komplettieren, weil wenn man so viel über Risiken redet, man kann ja Risiko hedgen. Und du hast ja einen super Börsendienst daraus gebracht, den Zero Hedge, der gerade seine Türen geschlossen hat. Deshalb machen wir jetzt nicht zu viel Werbung dafür, weil er gerade zu ist. Aber magst du uns vielleicht noch kurz was über Hedging erzählen? Was ist Hedging ganz grob? Wie kann man das Instrument verwenden? Und warum ist es smart, halt vielleicht auch Gegenpositionen zu seinen eigenen Positionen aufzubauen? Was ist der Hintergedanke?
Ja, also zunächst einmal, Hedging kostet in der Regel Geld. Ja, wir werden das versuchen, im Zero Hedge möglichst kostenneutral zu machen.
Das ist wie eine Versicherung. Ne?
Wie eine Versicherung, die man halt anders finanzieren muss, schlicht und einfach. Das heißt, wir haben Einnahmequellen für die Versicherung dann drin. Und im Prinzip ist es so, dass du natürlich im Crash dann davon profitierst, klarerweise. Also wenn das Versicherungsszenario eintritt, dann profitierst du davon. Ja, also das ist jetzt nicht, wenn irgendwo, keine Ahnung, eine Lampe zum Rauchen anfängt und kaputt wird. Das ist jetzt nicht der Crash, ja, sondern wir versichern uns da wirklich nur gegen Crash, also wenn das Haus abbrennt, ja, und schon gelöscht werden muss von allen Seiten, dagegen versichern wir uns, ja. Das heißt, das ist jetzt, was jetzt passiert ist oder letzte Woche passiert ist mit dem Israel- oder Nahost-Konflikt.
Zu wenig.
Ja, das war viel zu wenig, ja. Also da gab es einen Ausschlag 15-20% im Bix, da bewegt sich gar nichts in diesen Hedges. Aber wenn dann natürlich sowas kommt wie die Pandemie, wie die Finanzkrise, wie auch der 5. August des Vorjahres, dann schlagen die natürlich extremst an, und das Charmante daran ist halt, dass du diese Hedges zu Geld machst und dann wirklich eben mit diesem Geld, was dir die Hedges gebracht haben, unten einkaufen kannst und damit von zwei Sachen profitierst. Einerseits, dass dein Depot gegenüber anderen Depots verhältnismäßig wenig bis gar nichts verloren hat, und auf der anderen Seite, dass du zu günstigen Kursen einkaufen kannst und dann vom neuerlichen Aufschwung, wenn er denn kommt, natürlich profitierst. Und das ist
sehr schön. In der Theorie, du hast jetzt ein 10.000 Euro Portfolio und bist mit, keine Ahnung, 9.900 Euro long, mit 100 Euro gehedged, also als Versicherungsposition. Das Depot verliert um 50%, steht bei knapp 5.000 Euro. Dein Hedge geht auch auf 5.000 Euro hoch. Das heißt, dein ganzes Depot ist eigentlich wieder auf 10.000 Euro. Alle anderen sind 50% billiger. Du kannst die Aktien 50% billiger einkaufen, mit den 5.000 Euro, die du als Hedge hast, und kriegst quasi eigentlich die multiple, mehrfache Zahl an Aktien, die du vorher gehabt hast.
Genau, so ist es. Absolut.
Ja. Super fantastisch, ja.
Und das ist halt was Schönes, ja, definitiv. Muss halt auch funktionieren, muss man schon sagen. Also es jetzt hört sich in der Theorie natürlich einfach an, ist in der Praxis
eine sehr advanced extremst
Strategie. Extremst schwer umzusetzen, und das beruht sich halt alles, das muss man auch ganz offen ehrlich sagen, das beruht sich alles auf Backtest der letzten Crashes. Und jeder Crash ist anders. Man kann den Finanzkrise-Crash nicht mit der Pandemie vergleichen, man kann die Pandemie nicht mit dem 5. August vergleichen.
Ja.
Man kann das alles nicht vergleichen, deswegen bleibt natürlich ein gewisses Restrisiko immer. Ich sage mal halt so, ich will mein Langzeitdepot eigentlich nicht angreifen und ich will da keine Stoppkurse drin haben. Ich bin überzeugt, dass die Wirtschaft weitergehen wird.
Ja.
Wir kommen gleich noch zur Prediction auf die nächsten 10 Jahre, aber ich bin halt überzeugt davon, dass das passen wird. Deswegen will ich da nichts verkaufen, aber ich will halt möglicherweise gut nachkaufen zu günstigen Kursen, und davon profitiere ich halt einfach.
Ja, ich finde es eine sehr, sehr smarte Lösung, wenn man es wirklich umsetzen kann. Und da ist der Thomas der absolute Spezialist, auch der Mann meines Vertrauens, wenn es um mein Portfolio-Hedging geht.
Sehr gut.
Und ja, macht bis jetzt eine super tolle Arbeit und bin gespannt, wie das weitergeht im Zero Hedge. Schlusspunkt.
Soll ich anfangen, sollst du anfangen? Also wo, wenn du jetzt sagen musst, die nächsten 10 Jahre, so, wir sitzen in 10 Jahren da, war ich mit 60, du mit 50? Ja, okay. Und dann lass mal die 10 Jahre Revue passieren. Was ist in diesen 10 Jahren deiner Meinung nach passiert?
Von was reden wir jetzt alles? Reden wir jetzt nur vom SPX-Preis oder von Wirtschaft? Oder?
Ja, Wirtschaft spielt sich im SPX dann meistens wieder. Ja. Also ja.
Also, das westliche Bündnis steigt weiter ab und Asien nimmt weiter an Fahrt auf. Also es findet die Verschiebung ab, die Abspaltung der BRICS wird schneller und das westliche Bündnis relativ zum politischen Osten verliert an Kraft, an wirtschaftlicher Kraft, an militärischer Kraft, an Population, an allen Faktoren realer Macht, wie man es in der Geopolitik nennt. Und das wird sich halt auch in der Wirtschaftsleistung niederspiegeln. Das Finanzzentrum der Welt wandert, nicht in 10 Jahren, aber wahrscheinlich später, aber tendenziell eher weg aus New York Richtung Singapur und Shanghai. Das wären die neuen Standorte, Hongkong eventuell noch dazu. Das sind die 3 neuen Finanzzentren, die sich über die nächsten Dekaden aufbauen werden. Das werden wir auch langsam spüren, beginnen in den nächsten 10 Jahren. Das ist halt eine Entwicklung, die sehr, sehr lange dauert. US-Dollar Bestand in den Banken als Leitwährung nimmt ab, als Reservewährung. Wir sind jetzt bei 7%, glaube ich, 70% und 5% Yuan. Und das wird sich auch ändern. Der Dollar wird noch 30 Jahre lang Weltleitwährung bleiben, aber diese Tendenz wird auch zunehmen. Also Yuan wird mehr und Dollar wird weniger. Ich weiß, ich mache schon wieder Predictions für die nächsten 3 Dekaden. Aber nur mehr zu merken, wo wir hingehen. Und der SPX steht bei 12.000.
12.000?
Ja.
Also verdoppelt in den nächsten 10 Jahren. Okay. Und wenn du so den SPX so ein bisschen predikten müsstest, so wie entwickelt er sich jetzt kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
Also zuerst minus 50% auf die nächsten 3 Jahre und von dort steigen wir dann auf 12.000.
Okay. Ja, spannende Prediction. Ich bin bei dem, was du gesagt hast, mit Verschiebung nach Asien dabei, ob es jetzt so schnell gehen wird. 30 Jahre würde ich da eher als
ja, ich sage die Anfänge, werden wir sehen.
Also das definitiv. Die Anfänge, ja, mag sein. Da bin ich auch nicht zu sehr in der Materie drum, um das einschätzen zu können. Was ich halt schon glaube, ist, dass wir jetzt da, um mal noch einmal 50% abverkaufen, da braucht es, glaube ich, einen Black Swan.
Ja, ich glaube auch, dass wir den kriegen.
Oder? Muss man schauen. Normalerweise bekommen wir ja einmal in der Dekade. Ja. So einen weiß ich gar nicht, ob es 50% werden kann, durchaus sein. Ich glaube halt eher, dass wir uns in eine breit angelegte Seitwärtsphase übergehen. Ja, also ich glaube nicht, dass wir auf 12.000 sind in 10 Jahren. Das würde mich sehr wundern, weil dazu sind viel zu viele Baustellen zu lösen, meiner Meinung nach.
Also glaubst du tiefer?
Ja, definitiv. Ja.
Das ist aber ein schlechter Ausblick. Das ist bärischer als mein Ausblick.
Ja, bärischer, ja, nein, aber ich glaube halt, dass die Zeiten von beide Dip, hast du ja gesagt, sind so ein bisschen vorbei.
Denke ich, das wird tendenziell eher aufhören. Ne?
Da muss ich aber ein bekannter Podcast dann umtaufen. Ja. Na, schau mal. Aber ja, aber ich glaube halt, dass wir vom Price-Earnings-Ratio schon sehr, sehr stark bewertet sind. Ich sehe die Fantasie nach oben momentan nicht. Für mich die große Frage, die sich halt für mich stellt, ist, und die kann ich schwer beantworten, deswegen ist es schwer zu predikten, wie sich die KI auf das alles auswirken wird.
Ja, guter Punkt.
Und das ist halt was, wo ich sage, das weiß ich nicht. Tendenziell werden die Firmen eher davon profitieren, wo man aber halt aufpassen muss, ist, dass die Käuferschicht wegbricht.
Ja.
Und das ist halt, und das ist halt, wo ich sage, weiß ich nicht, wenn wir nicht zum bedingungslosen Grundeinkommen dann übergehen oder sonst irgendwas, wo die Leute sich trotzdem noch Dinge leisten können, dann nutzen wir ja die ganze Effizienzsteigerung im Unternehmen. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch auf 20 Jahre oder so.
Das ganze System umstrukturieren und das in 10 Jahren zu schaffen.
Das geht sicher nicht. Nein? Und deswegen glaube ich, dass wir in eine sehr, sehr volatile Seitwärtsphase übergehen. Wenn ich jetzt in Zahlen fassen würde, würde ich sagen, naja, zwischen so 4.000 und 8.000 Punkten schwanken wir hin und her. Und
du würdest aber dann fast sogar sagen, dass du in dieser Range oszillierst, oder?
Ja,
das ist deine Predictions.
Ja. Sehr, sehr volatil.
Breites Band.
Eldorado für Trader.
Ja, wirklich.
Muss man schauen. Also das ist eher meine Prediction, aber kann natürlich sein, dass man auch bei 12.000 Punkte stehen. Ich will das nicht ausschließen. Aber es sind so viele Fragezeichen in der Luft, die erst beantwortet werden müssen. Und deswegen, ja, mal schauen.
Ich meine, auf 10 Jahre irgendwas zu sagen, ist ja schon.
Ja, eh nicht. Ja. Und du kannst auch keine Wetten auf 10 Jahre ab.
Wir lehnen uns halt gerne aus dem Fenster.
Ja, wir sind
so halt im Dezember.
Genau, ja.
Ist schon einiges eingetroffen, bitte.
Ja, einiges eingetroffen. Wir heißen nicht umsonst Zörakel und Mangel.
Richtig,
ja. Ja, Dominik, dann hätten wir es, glaube ich. Oder hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, liebe Grüße aus Barcelona. Und wir sehen uns nächste Woche.
Vergeben wir gleich das 4. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.